Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gastfolge von People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl. Ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute da bist. Heute spreche ich mit dir über Sprachmuster und was sie ausrichten können auf unseren Körper und auch auf unsere Psyche. Mein heutiger Gast, Lisa Holtmeier, nennt sich selbst Wortmedizinerin. Sie sagt, Sprache kann krank machen und Sprache kann heilen. Beides. Mit Lisa spreche ich heute über einige der von ihr in ihrem Buch Wortmedizin porträtierten Sprachmuster. Du kennst sie bestimmt auch, vielleicht bist du dir aber nicht so richtig bewusst darüber, was sie mit dir machen. Deshalb interessiert mich auch immer, wie wir uns schützen können und was wir unternehmen können, damit es gar nicht erst dazu kommt. Denn ich möchte mit meinem Podcast Menschen dabei unterstützen, sich nicht länger so stark anzupassen an äußere Erwartungen, an Wünsche anderer, an Strukturen, die nicht zu ihnen passen. Und das fängt, wie so oft, bei der Sprache an. Bei den Worten, die wir benutzen. Bei den Worten, die wir uns gefallen lassen. Und auch bei den Worten, die wir zu uns selbst sagen. Lass uns einsteigen in das Gespräch mit Lisa Holtmeier. Schönen guten Morgen, liebe Lisa. Herzlich willkommen bei mir. Ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen.
Ich freue mich auch, dich zu sehen und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe gerade den Zuhörenden schon diesen etwas ungewöhnlichen Ausdruck Wortmedizinerin genannt. Und das ist wirklich so ein Eyecatcher auch bei deinem Buch. Das heißt ja nun auch Wortmedizin. Wie bist du denn überhaupt auf diesen Begriff gekommen?
Ich komme so aus dem Gesundheitswesen, da liegen meine Wurzeln. Und ich bin ursprünglich Ergotherapeutin und habe in einer Klinik gearbeitet, um genau zu sein, auf einer Intensivstation. Ja, da habe ich jeden Tag mit Worten auch zu tun gehabt und natürlich mit ganz, ganz vielen anderen Sachen. Und ja, long story short, ich habe mich halt immer gefragt, welche Auswirkungen hat Kommunikation eigentlich auf unsere Gesundheit? Weil die Patientinnen und Patienten, die wir dort versorgt haben, waren an Monitoren angeschlossen, sodass wir die sogenannten Vitalparameter dort gut überprüfen konnten. Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz. Und ich habe schon gemerkt, bei der Visite beispielsweise, dass sich da was verändert hat. Plötzlich war die Herzfrequenz schlechter, Atemfrequenz war schlechter und ich stand da mit meinem viel zu großen Kasack und dachte, interessiert das keinen? Fällt das niemanden auf? Und das kam mir ganz gelegen, weil ich Therapie- und Gesundheitswissenschaften studiert habe. Und dann habe ich mir das Ganze mal wissenschaftlich angeguckt und dachte, was macht denn Kommunikation aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich mit unserer Gesundheit? Und so dachte ich, wir brauchen Wortmedizin. Und so kam mir der Gedanke, deshalb bin ich selbsternannte Wortmedizinerin. Und ja, das Wort mag ich einfach auch, weil es ziemlich viel sehr gut auf den Punkt bringt.
Absolut. Und ja, was macht es denn mit der Gesundheit oder auch mit dem, ja, vielleicht auch prophylaktischem Gesundbleiben?
Da sprichst du zwei richtig wichtige Punkte an. Also wir haben sowohl Effekte auf der Seite, dass es uns krank machen kann, Kommunikation, aber auch präventive Effekte, dass das Immunsystem tatsächlich gestärkt werden kann, dass es uns weniger stresst, zum Beispiel Wertschätzung ist so ein Thema, auch wenn es manchmal schon so drüber ist bei manchen, auch alle reden von Wertschätzung, bloß die wissenschaftlichen Effekte sind einfach phänomenal, wenn wir uns angucken, wie gut es Menschen tut oder auch, wenn wir bestimmte Stressoren reduzieren. Wir reden so oft von Stress, bloß wir reden zu selten über Kommunikation, weil Kommunikation einfach ein wahnsinniger Stressor ist. Und wenn wir besser kommunizieren im Business, in Unternehmen, aber natürlich auch im Privatleben, können wir extrem viel für unsere Gesundheit tun, weil wir alle kennen die Situation. Vor so einem Gespräch oder nach einem Gespräch geht es einem plötzlich gar nicht gut. Und das sind so Faktoren ganz häufig, das hätte man verhindern können.
Wie erklärst du dir das, dass da so wenig Aufmerksamkeit drauf gelegt wird? Denn ich finde ja, dass Kommunikation etwas sehr Menschliches ist, also was ja letztlich auch die Menschheit in ihrer Entwicklung wahnsinnig vorangebracht hat.
Ja, voll. Und das Interessante ist, ich glaube, das unterliegt häufig so einem Bias, dass Menschen denken, nur weil ich etwas häufig tue, kann ich es auch gleichzeitig sehr gut. Ne? Also weil ich höre ganz oft in Unternehmen das Argument, naja, wir kommunizieren ja sowieso den ganzen Tag. Ja, gerade deshalb Ist denn mein Gegenargument? Ist es so wichtig, dass wir da ein bisschen mehr Fokus drauf legen? Und viele Menschen denken einfach, das, was ich sowieso oft mache, kann ich gleichzeitig gut. Und den Zahn darf ich dann manchmal ziehen.
Absolut, kann ich gut nachvollziehen. Und manchmal ist auch weniger mehr. Oder eben auch
Voll.
vielleicht, dass der Teil der Kommunikation, der eben auch sehr wichtig ist, das Zuhören, besteht ja gerade in dem nicht selber reden. Und das wird dann auch sehr oft vergessen, weil das ja nun auch Kommunikation unterscheidet von Information, wo ja nur einer sendet. Aber bei mancher Kommunikation passiert auch das oft oder beide senden aneinander vollkommen vorbei, ne?
Da hast du so recht.
Aus welchen Bereichen ziehst du denn so deine Inputs?
Wir haben ja ganz viele bestehende Kommunikationsmodelle. Viele haben schon mal gehört von Schulz von Thun. Viele haben gehört von gewaltfreier Kommunikation. Und es gibt ja schon unglaublich viel. Und gerade da habe ich mich nicht bedient, weil die Menschen kennen das schon. Ich habe ein neues Feld aufgemacht der gesunden Kommunikation. Das heißt, ich habe erstmal ganz viele Studien recherchiert. Das ist vor allem, also das Buch ist quasi aufgebaut erstmal auf meiner Bachelorarbeit, wo ich mir dieses Grundlagenwissen erstmal angeeignet habe. Und zwar, dass ich geschaut habe, welche Studien gibt es, wo wir erkennen können, welche Auswirkungen Kommunikation auf Gesundheit hat, wie wird Kommunikation neuronal verarbeitet. Wenn es neuronal verarbeitet wurde, was macht es denn endokrinologisch, also hormonell? Welche Hormone werden wann ausgeschüttet? Also ich bin da in den Deep Dive getaucht, weil intensivstationär habe ich viel neurologisch gearbeitet, also Schlaganfallpatientinnen. Deshalb war ich mit der Neurologie schon recht vertraut. Und dann habe ich das Ganze weiterentwickelt, um zu gucken, okay, wenn ich jetzt weiß, was krank macht, was wäre denn auf der anderen Seite die geeignete Wortmedizin? Also was brauchen denn dann die Menschen? Also letztendlich habe ich das dann von klein auf aufgebaut, um zu gucken, welche Faktoren müssen erfüllt sein, dass wir von gesunder Kommunikation sprechen, auch aus wissenschaftlicher Perspektive. Und dann auch aus präventiver Perspektive, was brauchen denn Menschen kommunikativ, um gesund zu bleiben?
Und was brauchen Sie vor allem?
Sie brauchen vor allem Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Also wir wissen mittlerweile, dass Informationsdefizite ein enormer Stressor sind. Und das kann sowas vermeintlich Harmloses sein wie: Ich würde Sie gerne am Freitag um 10 Uhr kurz in meinem Büro sprechen. Diese Form der Gesprächseinladung ist schon so großer Stress für den Körper. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Wir brauchen tatsächlich mehr Kommunikation über Kommunikation. Wir merken in Teams, die mehr über ihre Kommunikation auch sprechen und reflektieren und sich gemeinsam fortbilden im Bereich, dass die wesentlich besser auch mit ihrer Führungskraft kommunizieren. Für meinen Geschmack gucken wir uns zu oft nur die Führungskräfte isoliert an. Natürlich ist es wichtig, dass Führungskräfte an ihrer Kommunikation arbeiten. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Bloß wir brauchen auch die Gegenseite, die gut kommunizieren kann, also Teammitglieder untereinander. Und es hilft total, wenn alle so ein paar Sprachwerkzeuge haben. Ja, wie gehe ich denn eigentlich damit um? Wie kann ich das denn ansprechen? Weil viele sprechen Dinge nicht an, weil sie gar nicht wissen, wie.
Aus so einer Unsicherheit, aus so einem Unbehagen heraus und dann wird von psychologischer Sicherheit gesprochen, die dann immer sehr Blackbox-mäßig gefordert wird, ne? Aber was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür? Und das fängt bereits bei der Sprache an. Finde ich
Voll.
einen super wichtigen Punkt. Würde ich bestimmt auch gerne nochmal darauf zurückkommen, aber tatsächlich hast du dir mit Informationsdefizite auch eines der Muster ausgeguckt, die ich mir auch ausgeguckt habe, weil ich würde gerne auch entlang dieser, du hast ja insgesamt, glaube ich, 20 Sprachmuster dort herausgegriffen. Das war wahrscheinlich gar nicht leicht, diese Auswahl zu treffen, weil du bestimmt wahnsinnig viele hast, aber es kann ja auch ein Band 2 geben, warum nicht, ne? Also du hast jedenfalls 20 rausgegriffen. Ich habe mir ein paar davon ausgeguckt und dieses Beispiel der Informationsdefizite tatsächlich auch als erstes. Das kommt ja, glaube ich, auch relativ früh in deinem Buch drin
Ja, das
vor.
erste Kapitel tatsächlich, ja.
Genau, richtig. Aber es bietet sich wirklich auch an und ich glaube, da können ganz viele was mit anfangen. Und ich habe mich natürlich auch so ein bisschen gefragt, aber was sagt das jetzt auch über diese Person aus, die diesen Gedanken hat? Oh Gott, was will die jetzt wohl von mir? Das ist so das eine. Und natürlich aber auch die Beziehung. Und da kommen wir zum Thema, was ich sehr wichtig finde und was auch Kommunikation leisten kann, ist ja die Verbindung. Und zwar die Selbstverbindung, die Verbindung, die ich zu mir selber habe, die ja auch dadurch entsteht. Was denke ich über mich und wie kommuniziere ich mit mir selber, aber eben auch die Verbindung zu der anderen Person. Und wenn wir jetzt noch mal diese Situation nehmen, da ist so jemand, bekommt so eine E-Mail Ja, wie war das jetzt genau formuliert bei dir? Ich hatte mir da auch so eine Formulierung, die ein bisschen abweichend war, so nach dem Motto, dann und dann kommen Sie mal zu mir. Und da ist jetzt noch ein bisschen Zeit, sodass man da einen gewissen Zeitraum auch hat, wo dann so ein Kopfkino starten kann. Was würdest du denn sagen, was passiert denn da im Einzelnen und woran krankt es vielleicht und wie können wir das dann auch heilen?
Also letztendlich, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, ist es vollkommen normal, dass es eine gewisse Unsicherheit gibt. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Diese Informationsdefizite sind eine Lücke für unser Gehirn, weil ich habe jetzt eine Gesprächseinladung oder ich muss dir nachher unbedingt mal was erzählen oder darüber müssen wir später mal sprechen oder ich habe eine wichtige Frage an dich, sage ich dir dann morgen oder machen wir nachher in Ruhe. Und das fesselt uns natürlich an. So funktioniert ja auch Marketing, ne? Wenn Sie mehr erfahren möchten dann,
Das
weil unser
stimmt.
Gehirn ist ja neugierig und unser Gehirn ist immer bestrebt auf Vollständigkeit. So diese Lücken findet unser Gehirn ganz ätzend, weil wir interpretieren automatisch, weil, wie gesagt, wir wollen Vollständigkeit haben und dann wird unser Gehirn wahnsinnig kreativ. Was könnte jetzt besprochen werden? Und wenn Menschen mir sagen, ach Lisa, ich bin nicht so kreativ, dann sage ich spätestens dann sind alle Menschen wahnsinnig kreativ und dass wir können uns kaum gegen wehren, dass da plötzlich auch eher ein negatives Gedankenkino angeht, aufgrund dieses Negativitätsbias. Steinzeitgehirn, viele von den Hörenden haben es sicher schon mal gehört, dass wir eher natürlich auf Gefahren bedacht sind und wir dann womöglich auch eher kritisch mit uns selbst sind. Das kommt auch noch dazu, dass wir denken, was habe ich falsch gemacht? Wofür muss ich jetzt gerade stehen? Und das sind so zwei Komponenten, die da aufeinander prallen und nichts Gutes für uns tun. Und wir wissen aus der Forschung, dass Informationsdefizite eher dazu führen, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Und dann reden wir von Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Und dann peitscht uns das so richtig hoch. Und im Worst Case steigern wir uns da dann richtig rein. Und wann können wir das am besten? Wenn wir Ruhe haben, sprich abends im Bett oder nachts.
Ja, und wenn wir dann auch unser Gehirn machen lassen, ne? Also so von alleine lassen und irgendwie kein Mind-Management betreiben und das Gefühl haben, ach, das wird ja von selbst klappen. Weil das ist ja ähnlich wie das, was du vorhin gesagt hast, dieses Thema, ach, Kommunikation können wir sowieso. Wir denken ja auch, denken können wir sowieso. Aber klar können wir gern denken, ob das dann immer so ganz produktiv ist oder ob das nicht eher kontraproduktiv ist. Und wie du sagst, dann peitscht dieser hormonelle Prozess das Ganze nochmal hoch und wir haben dann so Sekundäreffekte, die uns dann nochmal zusätzlich verunsichern und vielleicht kommt dann noch ein Herzschlag dazu und dann hört man den besonders krass, weil das nachts passiert und da sind sonst keine Geräusche. Und ich habe das auch schon von Freundinnen gehört, die dann sich wahnsinnig Sorgen gemacht haben, ist jetzt irgendwie organisch irgendwas mit mir nicht in Ordnung, habe ich Herzprobleme, ne? Und dann geht das so eine nächste Runde und verfestigt sich natürlich sehr. Ich glaube, es gibt ja auch in diesem Buch Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick so eine schöne Szene von dem Mann, der den Hammer haben möchte und sich dann vorstellt, ach, der will den bestimmt gar nicht geben und am Ende wird er total sauer und knallt dem da irgendwie so einen Satz vorm Bug. Und ja, es verselbstständigt sich dann das Kopfkino. Ne? Jetzt haben wir das, glaube ich, gut verstanden, können uns da alle gut reindenken. Was kann ich denn jetzt von beiden Seiten her unternehmen, damit es dazu nicht kommt? Und du hast es so wichtig gesagt, es geht da nicht immer nur um die Führungskräfte, aber fangen wir vielleicht bei der an. Wie kann sie denn da proaktiv das anders formulieren? Und wie kann denn umgekehrt jemand, der dann konfrontiert wird mit solchen Informationsdefiziten damit anders umgehen.
Ich finde es richtig toll, dass du beide Seiten ansprichst, weil ich finde, immer beide Seiten haben auch Verantwortung für Kommunikation. Mir ist es manchmal ein bisschen zu einfach zu sagen, die anderen kommunizieren schlecht und deshalb ist die Kommunikation schlecht, sondern dass wir auch in der Eigenverantwortung sind. Wie kann ich denn den anderen unterstützen, ein bisschen besser zu kommunizieren, ne? Weil wir
Auf
haben es ja
jeden
alle nicht so
Fall.
richtig gelernt, mal mehr, mal weniger. Und dann kann ich da gut in meiner Eigenverantwortung sein, da unterstützend auch für mich selbst tätig zu werden. Also, wenn wir uns das von der Führungsperspektive angucken, also ich spreche eine Gesprächseinladung aus, dann gebe ich immer schon ein, zwei Themen mit, Fragestellungen, dass sich jemand vorbereiten kann, weil das Meeting wird sowieso besser, weil sich jemand schon mal Gedanken gemacht hat. Viele Menschen gehen unzufrieden aus Meetings raus, weil Stresslevel lässt nach. Das ist wie bei Schlagfertigkeit. Und wo fallen uns die besten Argumente ein? Abends auf dem Sofa. Boah, sind wir schlagfertig 3 Stunden später. Wir haben so tolle Argumentationsketten. Oder auch nach dem Meeting. Oh, das wollte ich gerne noch ansprechen. Oder das hätte ich hier nochmal schön unterstreichen können mit der und der Aussage. Bloß so ad hoc zu reagieren, das merken wir bei Schlagfertigkeit. Boah, das ist ganz schön schwierig. Und Für manche Mitarbeitenden fühlt sich ein Meeting manchmal an wie eine Prüfungssituation. Ich muss jetzt abrufen, aber ohne Vorbereitung, ne?
Ja,
Prüfungssituation kann man sich ja meistens auch vorbereiten, ne?
das
Und
stimmt.
deshalb schon mal eine Leitfrage mitgeben oder diese drei Themen, eine Agenda. Worum genau soll es gehen? Und genau das ist auch die Kernfrage auf der anderen Seite. Aktiv nachzufragen. Keiner muss das aushalten. Naja, es wurde mir nicht gesagt, deshalb will mir das jemand nicht verraten. Das ist viel zu viel Interpretation.
Ja,
Vielleicht
ja.
hat die Führungskraft gar nicht dran gedacht, weil für die Führungskraft ist vollkommen klar, was sie von dir möchte, dass sie das gar nicht mit böser Absicht macht. Also, dass wir auch mal wegkommen, einander immer so richtig böse und manipulative Absichten zu unterstellen. Manche Dinge passieren einfach und dann kann man nachfragen, worum genau soll es gehen. Und wenn tatsächlich die Aussage kommt, naja, das werden sie ja dann sehen, dranbleiben. Mir ist es wichtig, Ihre Zeit und meine Zeit gut zu nutzen. Und das ist eine gute Vorbereitung elementar. Mir reicht es, wenn Sie mir zwei, drei Fragen per Mail zukommen lassen, auf die ich mich dann vorbereiten kann.
Was
Punkt.
sagt man dann, wenn man zum Beispiel so einen etwas cholerischen Chef hat und der dann so richtig Gegenfeuer gibt und wo man sagt, das kann ich mir im Leben nicht vorstellen, dass ich da so fordernd werde? Das hört sich für manche schon nach einer übermäßigen Forderung an, was du jetzt da formulierst.
Ich finde, wir dürfen das immer mal aus der Perspektive von Selbstschutz auch betrachten. Wie, man hat ja Verantwortung für sich selbst. Wie würde es dir denn gehen, wenn du es jetzt eine Woche nicht weißt? Wenn du kein großes Stresslevel hast und sagst, ja, ich lasse die Dinge sowieso immer auf mich zukommen und so weiter, dann go for it. Wenn es für dich ein Stressor ist und sagt, oh, jetzt muss ich in dieses Gespräch gehen und dann muss ich so spontan auf die Fragen reagieren. Ich habe schon in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass ich unzufrieden rausgehe und auch gar nicht das Beste aus mir rausholen kann. Dann lohnt es sich zu fragen und das auch ganz klar zu argumentieren, warum ist es dir denn so wichtig, das Thema zu kennen? Und was hat dein Gegenüber davon, dass du das Thema kennst? Weil dem, oftmals ist es dem Gegenüber recht egal, was mit dir ist. Menschen ist eher wichtig, was ist mit mir selbst. Und deshalb sage ich ganz oft, welche Vorteile du davon hast, dass ich gut vorbereitet bin.
Finde ich sehr gut, überhaupt auch mal Alternativen zu schaffen, weil viele haben ja oft das Gefühl, es ist so eine Alternativlosigkeit. Darüber spreche ich auch gerne in meinem Thema People-Pleasing AD, dass es ja darum geht, eine größere Bandbreite sich zu verschaffen. Und das heißt ja nicht, dass ich am Ende, wenn ich es mir gut überlege, deshalb finde ich das unheimlich gut, dass du das auch ansprichst, dass man mal überlegt, was heißt das für mich? Habe ich überhaupt Stress? Ich habe ja gar keinen Stress. Ja, okay, go for it. Aber dass ich mir überlege, so eine Selbstermächtigung gebe, ne? Zu sagen, ich darf mich schützen, ich darf mir mal Gedanken machen, ist das für mich jetzt eine gute Situation? Ich habe vielleicht mehrmals schon erlebt, ist es nicht. Ich habe mehrmals erlebt, dann bin ich nämlich die, die hinterher sich ärgert über sich selbst, weil ich viele Sachen nicht anbringen konnte. Und dann sollte ich auch die Schlüsse daraus ziehen und nicht jedes Mal wieder in dieses selbe Muster kippen. Und ich glaube, darum geht es ja auch, ne? Es geht nicht darum, bei mir jetzt also nur noch frech zu sein, nur noch fordernd zu sein, ohne dass es mir ein
Nee.
Bedürfnis ist, sondern
Ja.
abzuwägen und mehr Alternativen zu haben.
Und es geht gar nicht um Forderung, sondern um Kooperation. Also ich
Absolut, ja.
finde total wichtig, ich merke das in Unternehmen, wenn wir zum
Ja.
Beispiel so Mitarbeitendengespräche mal verändern, dass sie ganz genau wissen, wie sie sich vorbereiten können. Die haben so tolle Ideen, die bringen so tolle Sachen mit. Und das bringt das Unternehmen, das Team, die
Absolut.
Abteilung so sehr voran. Und deshalb, dass wir mal wegkommen, wir fordern jetzt so viel und wir ja, sind jetzt so unangenehm, sondern wir zeigen uns interessiert, kooperiert und das hat nur Vorteile für alle Beteiligten. Also ich bin da wahnsinnig große Freundin von und spätestens nach dem zweiten Mal auch alle Führungskräfte.
Absolut. Ja, und ich meine, das ist ja auch eine Möglichkeit, wenn wir das kombinieren mit dem, was du zu Beginn angesprochen hast, mit diesem, wir machen mal eine Metakommunikation, also wir sprechen darüber, wie wir kommunizieren, kann man das ja auch allgemein formulieren. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mir ist es unangenehm, das jetzt auf meinen Fall anzuwenden, kann man das ja mal anregen im Team zu sagen, ich habe beobachtet, weil man ja auch untereinander immer mal so Team-Meetings oder bilaterale Meetings auch im Team mal versendet, dass man, ja, ich habe festgestellt, die Qualität der Meetings nimmt zu in dem Moment, in dem wir uns gegenseitig eine Information geben. Wollen wir damit nicht mal beginnen? Wie findet ihr das denn? Und vielleicht kommen dann andere und sagen, ja, mir ist das auch schon aufgefallen. Und dann bringt man das noch auf eine allgemeine Ebene und man spricht den Nutzen an, den alle davon
Voll.
haben können. Und dann fällt es vielleicht auch wieder leichter, ne? Also wir können da auch verschiedene Varianten gehen, die auch dann zu uns individuell passen.
Ja, grandios, genauso ist es.
So ist es genau. Bei meinem zweiten Muster, was ich mir rausgeguckt habe, hast du eine Lieblingserkenntnis benannt von mir, nämlich Sprache schafft Wirklichkeit. Dass es unheimlich wirkmächtig ist, die Art und Weise, wie wir über die Dinge sprechen. Und eben auch so dieser Switch, der passiert, wenn ich mal wegkomme von Schuld hin zu Verantwortung. Du hast über Verantwortung gerade schon gesprochen. Und das ist auch etwas, wo es eben eine größere, ja, Bandbreite gibt. Das kann mehr atmen, auch gerade für People Pleaser ist das ein ganz wichtiges Thema. Da ist ja auch dieses Thema in der Psychologie des Framings, also welchen Rahmen gebe ich dem Ganzen? Was verbirgt sich dahinter und was ist jetzt so eine ehrliche Relativierung und was ist dann aber vielleicht auch eine Übertreibung oder eine Instrumentalisierung oder Manipulation? Das ist ja auch so eine feine Gratwanderung an der Stelle.
Absolut. Also wir dürfen uns bewusst machen, kein Ereignis ist so richtig neutral, sondern wir packen das so in Rahmen, ne, wie du es gerade schon so gut gesagt hast. Und wir können einen positiven Rahmen, einen neutralen Rahmen, einen negativen Rahmen. Also je nachdem, ich kann ja jede Situation irgendwie interpretieren und dann setze ich mir ja auch schnell auch den Stempel auf. Ne? In dem Buch ging es um eine Protagonistin in der Geschichte, die dann sofort sagt, ich bin keine liebevolle Mutter. So, und das ist natürlich erstmal eine Aussage. Und wie wir es im Coaching kennen, sind wir ja ganz neugierig. Hoppala, wo kommt denn das her? Ne, da ist ja jemand sehr überzeugt, dass das so ist. Und da gucken wir erstmal den Wahrheitsgehalt dieser Aussage an und gucken zum Beispiel auch, also wir sprechen entweder von Kontext oder Bedeutungsreframing, in welchem Kontext zeigt sich denn das? Und da bei der Protagonistin ging es darum, dass sie das im privaten Kontext gesagt, ich bin keine liebevolle Mutter, weil ich so streng bin und so viel Wert lege auf Ordnung und so weiter und das ist mir wichtig. Und dann guckt man, in welchem Kontext ist denn dieses Verhalten total sinnvoll? Wo macht es, wo ist denn das hilfreich? Und dann hat sie festgestellt, in ihrem Beruf als Lehrerin braucht sie genau diese Struktur, diese Ordnung, ne, dass sie die ganzen Kinder da gut gemanagt bekommt im Unterricht. Also das ist zum Beispiel das eine, dass wir mal den Rahmen gucken, in dem Fall den Rahmen von Kontext. In welchem Kontext ist denn dieses Verhalten, was ich gerade an mir kritisiere, vielleicht sogar sinnvoll? Wo schützt es mich, dass wir ein Erklärungsmuster auch haben. Und dann gibt es noch das Bedeutungsreframing, also welche Bedeutung gebe ich dieser Situation, weil manche Situationen laden wir auch so bedeutungsvoll auf. Und da immer mal zu gucken, wie würde denn eine fremde Person vielleicht die Situation bewerten, weil wir erfahrungsgemäß ja immer viel strenger zu uns sind. Und das ja bedeutet, wir gucken uns den Rahmen mal ganz genau an von den Situationen. Und das bedeutet nicht, und das ist ganz wichtig, sich irgendwas schön zu reden, sondern mal rauszuzoomen, weil wir so dolle reinzoomen in die Situation, dass uns ganz viel Perspektive verloren geht und wir von einer Situation auf unsere ganze Identität zum Beispiel schließen, wie bei der Protagonistin, ich bin keine liebevolle Mutter. Und das wird natürlich zu einem Glaubenssatz noch und nöcher. Und es geht einfach darum, ganzheitlicher bestimmte Dinge zu betrachten, weil Sprache schafft Wirklichkeit.
Genau, was passiert denn dann, wenn man sich das wiederkehrend immer wieder erzählt? In diesem Fall, wie lange hat sie sich denn diesen Glaubenssatz so schon selbst gesagt? Hast du das auch mal thematisiert?
Ja, genau. Also das ist tatsächlich abgewandelte Form von einem Coaching. Also alle Geschichten sind natürlich stark verändert in diesem im Buch. Und genau darum geht es ja zum Beispiel im Coaching, da dann noch mal drauf zu gucken, woher kommt das, wie lange ist das schon so? Weil was du schon vollkommen richtig sagst, wenn ich mir das über Jahre sage, dann wird das auch Teil meiner Identität. Dann glaube ich bin keine liebevolle Mutter. Und was macht das dann mit mir, wenn ich davon überzeugt bin? Was macht das auch mit meiner Gesundheit, mit meinem Selbstbild? Das können wir ja noch und
Es
größer
macht
und größer machen.
es zieht Kreise, ne? Es gibt ja dann auch diesen Gedanken mit dem Gedanken zu den Wörtern und die Wörter zu den Taten und die Taten zu dem Charakter und der Charakter zum Schicksal. So geht es, glaube ich, ne? Und es sind die Kreise, die immer größer ziehen, immer weiter ziehen und dann ist das so eine Verhärtung, die dann auch im Laufe des Lebens dann so passiert, ne? Und man dann auch so eine Verkrustung feststellt, ne? Und deshalb auch wichtig, da wäre den Anfängen und vielleicht auch frühzeitig, wenn man merkt, da kommen so wiederkehrende, feste Gedanken, da auch dann anzusetzen. Ich frage mich natürlich auch, Wieso sagt so jemand so etwas? Ist das nicht auch eine Provokation im Sinne von, du sag du mir doch bitte, dass es doch nicht so ist? Das ist ja auch wie so ein Hilferuf, ne?
Ja,
Überzeug du
absolut.
mich doch bitte mit anderen Worten, dass das nicht meine Identität ist. Vielleicht auch so eine Angst, ne? Das dann womöglich zu sein, das auszustrahlen. Wer möchte jetzt schon eine nicht liebevolle Mutter sein oder als solche angesehen werden, ne? Ist auch ein Hilferuf an
Ja,
der
da
Stelle.
merken wir oft, Kommunikation hat auch oft eine Funktion.
Ja.
Ne, bitte widersprich mir, bitte korrigiere mich, bitte hilf mir. Also das schwingt ja ganz oft mit und plötzlich hast du als anderer Part, ob das jetzt im Coaching ist, in Freundschaften, in Partnerschaften, plötzlich hast du eine Funktion. Ne? Und plötzlich hast du einen versteckten Auftrag. Und da darfst du immer gucken, ist es jetzt hier ein Auftrag, soll das mal einer werden? Und das erlebe ich auch ganz oft, wenn mir Menschen was erzählen und ah, das ist ja so stressig und das ist alles so furchtbar. Dann frage ich ganz oft, wolltest du es mal ganz kurz loswerden? Weil das ist auch manchmal eine Funktion von
Ja.
Kommunikation. Ich muss das einmal loswerden, weil gesunde Kommunikation bedeutet nicht, dass wir jetzt alles schönreden und nur noch positiv
Ja.
reden. Weil negative Kommunikation ist extrem entlastend, sofern sie begrenzt ist. Wenn wir einmal sagen, das finde ich richtig doof und das stresst mich richtig, sofern wir da irgendwann mal einen Punkt setzen, ist das sogar sehr entlastend. Sonst würde Psychotherapie auch nicht mehr so viel Sinn machen, weil da reden wir nämlich auch nicht nur über ganz tolle Sachen, sondern auch gerade über die Dinge,
Ja,
die uns belasten.
das stimmt.
Und gleichzeitig frage ich dann, wolltest du es ganz kurz loswerden oder brauchst du Unterstützung? Ist das gerade ein Auftrag in meine Richtung? Und wenn
Ja,
es ein
das.
Auftrag in meine Richtung ist, kann ich ja prüfen, möchte ich diesen Auftrag annehmen oder nicht. Wir sind oft viel zu schnell. Ich muss da jetzt was machen.
Das macht dann auch Druck beim anderen und dann schaukelt sich das hoch. Also das mache ich
Voll.
tatsächlich auch, dass ich oft sage, was willst du jetzt eigentlich von mir hören? Was brauchst du oder welchen Teil von mir brauchst du? Brauchst du jetzt, sage ich jetzt auch schon mal zu meinen Töchtern, brauchst du jetzt die liebevolle Mutter oder willst du jetzt einen Coach hören? Oder was ist es so? In welche Richtung soll das jetzt gehen? Ne? Kann
Genau die
ich
richtige
natürlich auch
Frage,
noch.
ja, genau,
Ja,
erstmal
weil,
abklopfen, weil es kann ja auch übergriffig sein, wenn du jetzt hier gleich deinen
total.
Coaching-Koffer auspackst, ne,
Absolut. Ist
und
ja
sagst,
auch.
alles klar.
Passiert auch tatsächlich. Und deshalb sage ich
Ja.
auch immer, sag mir das bitte, wenn du merkst, manchmal gehen dann auch die Pferde mit mir durch. Wichtig ist eben, dass wir dann auch über unsere Kommunikation sprechen. Und das ist es ja dann an der Stelle auch. Nicht jetzt im Sinne von, ich kann mir jetzt irgendeinen Hut aufsetzen oder ich bin jetzt plötzlich nicht mehr ich selbst, sondern ich habe ja immer unterschiedliche Optionen. So wie ich unterschiedliche innere Personenstimmen habe, kann ich natürlich auch nach außen, ohne dass das jetzt irgendwie falsch wäre. Aber es bekommt einen anderen Zungenschlag vielleicht. Und
Absolut.
was ist jetzt das, was jetzt in diesem Moment gefragt ist? Ja, das Umgekehrte ist natürlich auch, wenn ich jetzt so einen inneren Hilferuf verspüre und ich bin da eben unsicher, ob das genau richtig ist, ob ich vielleicht doch nicht genügend liebevolle Mutter bin oder so. Wie könnte ich denn das anders formulieren, wenn ich so ein Anliegen habe, ohne jetzt solche, ja, Unklarheiten zu machen oder ohne mir selber damit so eine Autosuggestion zu liefern im Sinne des negativen Framings? Wie kann ich das denn anders ausdrücken?
Also eine wichtige Möglichkeit, wenn ich merke, dieser Gedanke kommt auf, diesen Gedanken zu verändern. Also wir dürfen Gedanken auch erstmal so stehen lassen. Also wir sind manchmal ein bisschen zu schnell. Wir überspringen zu viele Zwischenschritte. Es gibt ein Problem, wir wollen eine Lösung. Und alles dazwischen findet gar nicht statt. So, dass das Gefühl vielleicht auch erstmal da sein darf, dass man sich das vielleicht auch erstmal anguckt. Also dieses sofortige Bereinigen oder das darf ich nicht denken oder dann passiert das und das. Also wir sprechen auch häufig von kognitiver Diffusion, dass wir uns bewusst machen, es handelt sich um einen Gedanken, dass wir eine emotionale Distanz da reinkriegen, weil nicht jeder Gedanke es war. Ist für manche überraschend, ne, was du schon gesagt hast, alle Gedanken werden da durchgejagt abends und gar kein Bewusstsein, weil für viele ist das normal, dass ich diese vielen Gedanken habe, die mich teilweise wirklich an den Rand meiner Kapazitäten bringen. Und dann kognitive Diffusion heißt, ich sage so etwas wie, ich habe gerade den Gedanken, dass. Das ist der erste Satz. Und dann füge ich alles nach, was ich gerade für einen Gedanken habe. Und plötzlich, das könnt ihr ja gerne mal ausprobieren, fühlt sich das irgendwann auch anders an. Ich habe gerade den Gedanken, dass ich total chaotisch bin. Und plötzlich stelle ich es ja auch gleichzeitig ein bisschen in Frage, bin ich das wirklich in allen Kontexten? So. Und welche Bedeutung hat das eigentlich gerade? Und plötzlich sind wir eher so die kritischen ErmittlerInnen, dass wir mal die Lupe draufhalten und sagen, das ist ja spannend, dass ich jetzt diesen Gedanken habe. Aber ich bin nicht mehr der Gedanke.
Ja, absolut. Also das ist schon mal ein sehr guter Beginn. Es gibt auch Dinge, ich habe das gerade schon so ein bisschen angesprochen, wo wir anfangen, andere auch zu instrumentalisieren mit Sprache. Und da ist es eben wichtig, sich zu fragen, will ich jetzt diesen Auftrag annehmen oder nicht? So ein bisschen in die Richtung geht das Muster 3, was ich ansprechen möchte. So dieses Non-Pology oder so ein patziges, ach ja, du weißt doch, wie ich bin. Oder eben auch so, tut mir ja auch leid, dass du dich jetzt angegriffen fühlst. Aber ich wollte das ja irgendwie ganz anders machen oder so nach dem Motto, stell dich doch jetzt nicht so an.
Ja.
Was fällt dir dazu so ein und ja, welche Beispiele hast du und wie kann man das auch anders machen?
Ja, Non-Pology ist tatsächlich ein sehr beliebtes Muster bei mir, weil es vielen gar nicht bewusst ist, weil es so normal, schon fast normal ist. Also Non-Pology, also eine Nicht-Entschuldigung. Und du hast es gerade schon ganz wundervoll gesagt, ach, du weißt doch, wie ich bin. Und plötzlich wirst du so dargestellt, als wenn du vielleicht jetzt langsam anfängst, mal deine Grenzen zu verbalisieren, deine Bedürfnisse zu sagen. Und dann wird dir sowas entgegengepfeffert und ach komm, ne, oder es war doch nur ein Spaß. Oder was ich auch herrlich finde, ich bin halt ehrlich, dass Ehrlichkeit so der Freifahrtschein für Respektlosigkeit ist. Und das sind alles so Sätze, die nicht Entschuldigung sind. Es hört sich so an wie eine Entschuldigung, schiebt dir aber schon fast die Schuld und die Verantwortung zu. Du bist zu empfindlich, das war nicht richtig von dir, du übertreibst maßlos. Und das sind, wie du gerade schon gesagt hast, du weißt doch, wie ich bin. Oder manchmal kommt auch so ein, ja, sorry, woher soll ich denn das wissen, dass sich das Thema jetzt hier so anfasst, ne? Oder ich kann halt nicht anders, ich bin halt so. Und das sind auch oft diese Pseudolustigen, die so lustige Sachen im Meeting sagen, so pseudo, und alle lachen so pseudomäßig mit. Dabei ist es eine absolute Respektlosigkeit und das läuft so unter dem Radar. Und das sind so diese Entschuldigungen, die da so mitschwingen. Ich mein's ja nicht böse, aber oder das muss man muss das jetzt mal so ansprechen. Und das ist ganz wichtig, deshalb dieses Buch, es ist viel Aufklärung. Da mal wachsam zu sein, weil viele nehmen diese Entschuldigung auch an. Naja, hat er ja gesagt, war nicht so gemeint. Naja, gut, fühlt sich's jetzt besser an?
Im Gegenteil, ne? Irgendwie hat man dann so eine Verdoppelung des Themas nach dem Motto, oh, ich bin also anscheinend auch noch die Empfindliche. Okay,
absolut.
Ist ja so eine Nebelkerze auch, wenn man so will, ne? Also das eigene Defizit wird jetzt hier irgendwie in Nebel gehüllt und gleichzeitig wird aber so ein Angriff gezündet.
Ja, richtig. Und das kann total verunsichernd sein, gerade für Menschen, du beschäftigst dich ja auch viel mit People-Pleasing, die das gerade üben. Und dann kann das so verunsichernd sein, ah, das war jetzt falsch von mir, ah, da war ich zu anstrengend und so weiter. Oder man kriegt ja manchmal auch so gut gemeinte Ratschläge, das darfst du dir nicht zu Herzen nehmen. Auch wieder so etwas, wenn man sagt, hey, das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Nee, das darfst du dir jetzt nicht zu Herzen nehmen. Und damit bekommt die andere Person immer den Stempel, das war falsch, das war falsch, das darfst du nicht, das war falsch. Und da ist ganz wichtig, eine Distanzierung reinzubekommen. Okay, das war richtig, dass ich dieses Bedürfnis gesagt habe. Die andere Person mir gegenüber hat leider gerade noch keine Strategie gefunden, mit meinem Bedürfnis umzugehen. Das ist jetzt nicht meine Baustelle. Achtung, Achtung, das ist jetzt nicht meine Baustelle. Es ist super gut, dass ich mich getraut habe, das zu sagen, was die andere Person jetzt draus macht. Wie man sieht, gibt's gerade ein paar Komplikationen im Hirn. Das ist jetzt aber nicht meine Komplikation.
Sehr, sehr schön. Das finde ich klasse. Das merke ich mir. Naja, und sich auch selbst bewusst zu machen, dass da jetzt auf einmal ein ganz neuer Kommunikationspfad beginnt, ne? Also man adressiert ein Thema, da kommt eine Rückmeldung und im Grunde genommen wird jetzt auf einen neuen Kommunikationspfad gelenkt. Es ist im Grunde genommen ja nichts anderes als ein Angriff,
Richtig.
Der da passiert. Und damit Angriff gegen Angriff. Aber man hat ja gar keinen Angriff gemacht. Er wird zu einem gemacht. Und es macht ja so ein bisschen hilflos. Also ich muss zugeben, ich bin mit dem Thema auch noch nicht so ganz safe. Also ich bin auch jemand, der sich eher zurückhält, mit Dingen zu benennen. Dann nimmt man sich ein Herz, dann versucht man das schon, wer weiß, wie geschickt zu formulieren. Du hast es angesprochen, man kennt gewaltfreie Kommunikation, man kennt die vier Seiten und so weiter und so fort. Und dennoch geht das in die Hose. Es gibt einfach Menschen, die immer so reagieren im Prinzip. Da kannst du nur verlieren, wenn man so will. Aber man will ja nicht verlieren. Man möchte ja sich da, man möchte wachsen, möchte in diese Souveränität kommen. Ja, wie kann ich denn dann bei mir bleiben, bei meinen Werten bleiben, nicht plötzlich auch darauf einsteigen? Manche schaukeln sich ja dann gegenseitig hoch und machen dann das Gleiche. Wie mache ich das
Das
anders?
ist so wichtig, weil hier sind wir wirklich, wir dürfen uns auch bewusst machen, dass die Champions League der Kommunikation, auf sowas einzugehen. Wir erwarten dann von uns, ja, und jetzt müssen wir das gut handeln können. Das ist richtig, richtig anspruchsvoll. Und das ist wirklich, das ist der Marathon. Und wir fangen nicht Kommunikation an mit einem Marathon. Und viele kommen dann zu mir und sagen, und ich will das und das und das. Und ich denke mir, ja, genau. Also wir fangen jetzt erstmal an, den ersten Kilometer gut zu schaffen, ne? Und danach noch lebensfähig zu sein. Und also die Ansprüche an sich selbst da mal zu checken. Und du hast es schon super gut gesagt. So, wir kennen diese Modelle und da merken wir auch, die Modelle kommen da an ihre Grenzen. Was brauchen wir? Wir brauchen hier Notfallapotheke. Wir brauchen Sätze, Standardsätze, die sofort gehen. Und ich spreche sehr gern von Exit-Strategien, die mir sofort helfen, aus diesen Situationen rauszukommen. Ich brauche kein Modell, weil unser Gehirn ist so gestresst, wir können uns nicht merken, ah, gewaltfreie Kommunikation, erst soll ich das
Ja.
sagen, dann soll ich das fragen, dann Bedürfnis, wann war es nochmal, was muss ich jetzt? Und dann sind wir ganz durcheinander und sind wir plötzlich auch nicht mehr authentisch. Und deshalb
Ja,
brauchen
das
wir
stimmt.
Sätze, die zu uns passen, die wir gut dann sagen können. Und du hast etwas ganz Entscheidendes gesagt, bei sich zu bleiben. Deshalb sprechen wir immer von ich. Ich habe gerade den Eindruck, dass. Also manchmal kann es eine absolute Enttarnung sein. Hört es sich gerade so an wie eine Entschuldigung. Ich habe gerade den Eindruck, das ist es gar nicht. Oder ich habe gerade gemerkt, dass das, was ich rüberbringen wollte, vielleicht noch nicht richtig, dass ich das noch nicht klar genug rübergebracht habe. Was mir wichtig ist, das.
Ich
Ich
versuche
versuche
es
es
noch mal.
nochmal. Genau.
So, ja.
Oder ja, das sind so, oder das fühlt sich gerade für mich so an, als ob ich habe gerade den Eindruck, dass. Also du bleibst die ganze Zeit bei dir. Und ob jemand versucht, dich dadurch anzugreifen, aber du bist ja bei dir. Du betrittst ja gar nicht, ich nenne es mal jetzt schon Kriegsmetapher, aber fremdes Terrain. Du bleibst die ganze Zeit bei dir. Und das ist dein Eindruck. Und es wäre genau das Gleiche, wenn du mir sagst, ich habe ein rotes Sofa. Jetzt kann ich sagen, das stimmt nicht. Du hast gar kein rotes Sofa. Und du weißt ganz genau, das kann Lisa jetzt behaupten, ich habe ein rotes Sofa. Genauso ist es, wenn du sagst, ich fühle mich gerade unwohl. Und ich sage, du brauchst dich gar nicht unwohl fühlen, das ist doch Quatsch, es gibt gar keinen Grund, dich unwohl zu fühlen. Die Wahrheit in dir, die Wahrheit ist, ich fühle mich gerade unwohl. Gleiches Beispiel mit, es ist ein rotes Sofa. Das heißt, erster Schritt ist, ich glaube mir selbst. Und du hast das Recht, dich unwohl zu fühlen. Ob das jemand anderes jetzt nachvollziehen kann oder nicht, das ist vollkommen egal. Das tut gar nicht zur Sache. Das heißt, das auch nicht so überzubewerten, dass jetzt jemand, weil alle Leute, die laut wirken in ihrer Kommunikation, wirken oft wahrer. Aber das ist nicht zwangsläufig die Wahrheit. Und dass wir wegkommen von wer hat Recht, wer hat Schuld, sondern du hast das jetzt so empfunden und jemand, und das ist ganz wichtig, hat gerade keine Strategie damit umzugehen. Viele Leute sind mit Gefühlen völlig überfordert. Und das ist jetzt der Notanker und manchmal sage ich, ich würde das jetzt erstmal so stehen lassen. Weil ich habe ja auch gar keinen
Ja.
Auftrag erteilt an die andere Person, dass die mich jetzt retten muss oder dass die jetzt was machen möchte, sondern ich lasse das jetzt erstmal so stehen.
Ist sicherlich gut, auch zu wissen, warum adressiere ich etwas? Also, was ist meine Absicht dabei? Wenn ich mir sage, es ist gar nicht meine Absicht, den anderen jetzt von meiner Position zu überzeugen, es muss nicht herauskommen, der sagt am Ende, ja, ich sehe das genauso, das Sofa ist rot oder so, sondern zu sagen, mir ist es wichtig, das zum Ausdruck zu bringen, was mein Erleben zu teilen. Und es kann alles rauskommen. Es kann kommen, der andere sagt das Gegenteil, es kann kommen, das Gleiche, der andere schweigt, keine Ahnung was, der andere knallt mir eine. Also, da einfach zu sagen, meine Absicht ist doch das Entscheidende. Und dann habe ich das ja auch deponiert und dann habe ich das gesagt. Und ich kann mit einer Pattsituation rauskommen. Ich kann auch
Total.
rauskommen mit einem, ja, wir kommen da nicht auf einen Nenner.
Ja, wir können uns darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind, ne? Manchmal hilft auch eine Frage auf der Metaebene. Wenn jemand dann so losfährt, dann bin ich manchmal auch ganz überrascht und dann frage ich auch, wie kommt es denn gerade zu dieser Situation? Das heißt, ich hole den anders, eine Metakommunikation, auch aus seiner Position, wenn der gerade so hochfährt und vielleicht will der das auch nicht unbedingt, weiß ich ja nicht, was da los ist in seiner Welt, geht mich auch nichts an. Aber dann frage ich manchmal, oh, was ist denn hier gerade passiert? Oder worum geht es eigentlich gerade wirklich, wenn ich das Gefühl habe, hä? Manchmal hat man ja dieses Gefühl, es geht doch gerade gar nicht um das, was ich gesagt habe. Eigentlich kommt auch hier ein anderes Thema auf den Tisch. Und dann frage ich, als wären wir beide nicht beteiligt. Oh, worum geht es denn hier eigentlich gerade wirklich? Ne? Oder was ist denn hier gerade passiert? Frage ich manchmal auch, weil ich mich das denn wirklich frage, hoppala, was ist denn hier
Wo sind wir
los?
denn hier gelandet? In welcher Szene? Wir waren doch gerade in einem ganz anderen Film
Ja, also auch
unterwegs,
das
ne?
kann, also mir geht es darum, habe Strategien, habe Sprachmuster, komm weg von diesen Modellen, weil das ist für viele extrem verunsichernd, meiner Erfahrung
Stimmt.
heraus. Wenn es dir hilft, go for it, da sind wir wieder. Und da merken wir, wie individuell Kommunikation ist. Bloß ich rede ganz oft von so einem Erste-Hilfe-Köfferchen, dass ich weiß, hier kann ich das sagen, das fragen, das funktioniert immer. Punkt.
Ja, das ist leichtgängiger, ne? Und ich finde auch, kann ich wirklich auch an der Stelle unbezahlte Werbung für dein Buch machen, dass da dein Buch unwahrscheinlich viel bietet. Also ganz viele solcher sehr konkreten Sätze. Und da werden manche sein, die einem mehr entsprechen, andere, die einem weniger entsprechen. Man kann sie auch ein bisschen abwandeln,
Ja,
sodass das
genau.
auf die eigene Formulierung passt, auf den eigenen Wortfundus passt. Das ist ja gar keine Frage. Und das sind Angebote, die du machst. Ich habe mich gefragt, manchmal ist ja doch die Grenze hin zu einem, was höre ich dann raus? Wenn ich dann raushören will, du kommst da vielleicht mit so einem, oh, wo sind wir denn hier gelandet oder so, kann sich natürlich, sage ich jetzt mal, fast auch so ein bisschen lehrermäßig anhören, wenn die andere Person das so hören will. Und dann kann ist so dieses Kippen hin zu einem Unterstellen, das ist aber jetzt passiv-aggressiv, was ja so eine Metapher für ganz vieles ist, bewirken. Da finde ich, hilft ja auch ein bisschen besser zu verstehen, was ist eigentlich passiv-aggressive Kommunikation.
Also erst möchte ich darauf eingehen, dass Kommunikation immer was mit Haltung zu tun hat. Mit welcher Haltung sagst du bestimmte Dinge? Das hört man auch raus, ob man möchte oder nicht. Und du sprichst gerade was ganz Wichtiges an, passiv-aggressive Kommunikation. Das ist eine sehr indirekte Kommunikation, eine sehr verschleierte Kommunikation, eine sehr subtile Weise, Dinge auszudrücken. Es schwingt immer sowas mit wie so ein, ah, na super, ah, ganz klasse, ne? Oder ja, also wenn du meinst, das ist gut so, dann mach mal. Und man merkt schon, dass was gesagt wird, was gemeint wird, das passt irgendwie nicht zusammen. Und das ist super verunsichernd. Und ich versuche auch in dem Buch oder generell meiner Arbeit, mir immer alles von allen Seiten anzugucken. Weil die Menschen machen das häufig nicht, um Menschen wirklich zu verunsichern, zu provozieren, sondern wie gehabt, sie haben keine Strategien. Und das sind zum Beispiel passiv-aggressive Kommunikation entsteht, das wissen wir aus Studien. Vor allem, wenn Menschen in der Kindheit nicht gelernt haben, wie gehen wir mit Meinungsverschiedenheiten, Missverständnissen oder gar Konflikten um. Das sind häufig Familien, da gab es ein Missverständnis, Meinungsverschiedenheit, irgendwas war nicht in Ordnung. Und es wird nie drüber gesprochen, irgendwann ist alles wieder gut. Und das Kind weiß gar nicht so richtig, wann ist wieder Sicherheit angesagt und wie kläre ich denn Dinge oder wie spreche ich Themen an, weil mir wurde es nicht vorgelebt und ich weiß gar nicht so richtig, wie kann ich denn sagen, ich fühle mich damit unwohl, ich möchte das gerne anders. Und wenn ich nicht weiß, wie ich es direkt mache, ich habe ja trotzdem das Bedürfnis in mir, mache ich es indirekt. Und dann sage ich sowas wie, nee, mir geht's richtig gut damit, nee, super. Nee, wenn ihr meint, wir müssen uns da Freitag erst um 20 Uhr treffen, dann scheint das ja wohl die beste Uhrzeit zu sein.
Oder so. Nee, ist schon gut, wenn du wieder aussuchst, wohin wir zum Essen gehen. Nee, ich bin da ja nicht so anspruchsvoll. Sag du mal ruhig, ne? Ich habe schon
Genau
gedacht,
so.
es sind auch Bedürfnisse, über die nicht gesprochen wurde, oftmals in der
Voll,
Kindheit, ne?
immer.
Also damit fängt es ja auch schon an, einfach mal offen zu legen, was ist hier gerade mein Bedürfnis? Und da sind wir dann schon auch oftmals in der Vergangenheit von Menschen, die eben heute in dieses übermäßige Gefallen wollen gehen, was ich ja gerade auch angesprochen habe. So, nee, such du mal den Italiener wieder aus. Ich habe zwar
Ah,
jetzt
ist mir
schon
egal.
dreimal die Woche schon italienisch gegessen, aber macht gar nichts, mache ich auch gerne mit und so, ne? Und dann hinterher aber erzählen, du und die war so dermaßen dominant und narzisstisch womöglich noch, kommen dann solche Zuschreibungen. Und dann, wenn man sich mal ehrlich macht, liegt es daran, dass man das nicht gelernt hat. Und das macht natürlich auch ein bisschen traurig, wenn man sich das bewusst macht. Ich habe das gar nicht gelernt. Ich kann das gar nicht, ne? Und ja, dann. Nee, dann mache ich das auch weiterhin nicht. Ach, jetzt bin ich schon so und so alt. Ach, dann lasse ich das mal besser sein. Und das ist so ein bisschen, das geht dann über in so ein passiv-aggressives Sprechen mit sich selbst, habe ich auch schon mal festgestellt. Habe ich mich auch schon selbst ertappt, dann passiert mir irgendwie Missgeschick. Und dann mache ich mich selbst praktisch so ein bisschen runter und sage so, ah ja, was ja auch immer schon so ein bisschen ungeschickt oder so. Also jetzt nicht eins zu eins diese Formulierung, mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und das ist ja auch so, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus, aber auch wie man in sich selbst hineinruft, so schallt es dann auch von innen wieder hinaus und gibt mir natürlich dann auch wieder so eine Grundlage, wie ich mit anderen kommuniziere.
Absolut. Und da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wir können innere und äußere Dialoge nicht trennen. weil es gibt immer ein Echo im Inneren, weil wie jedes Wort muss ja verarbeitet werden. Und es geht ja automatisch dann natürlich auch in unsere innere Welt. Und passiv-aggressive Kommunikation wird auch oft so verteufelt. Und mir geht es darum, da liebevoll auch hinzugucken und zu gucken, wie du es gerade schon ganz wundervoll gesagt hast, hey, da hat da jemand das einfach nicht gelernt. Und da mal zu gucken, welche Bedürfnisse sind da gerade? Und dann wird das so indirekt geäußert, weil es muss ja irgendwie raus, weil das Bedürfnis ist ja da und es klopft ja immer an und sagt, Emotionen und Bedürfnisse sind ja wie ein Telefon. Und es ruft ständig an und sagt, hallo, und du gehst nicht ran. Das Klingeln hört aber nicht auf. Und irgendwann nervt dich dieses Klingeln so sehr, dass es irgendwie raus muss und dann ist es oft indirekt. Und man, das ist das Tolle an Kommunikation. All das kannst du lernen. Und es gibt Strategien dafür. Und auch da mal zu gucken, wenn jemand so passiv-aggressiv kommuniziert, wie gehe ich damit um? Ich kann immer noch mein Gesprächsangebot machen. Und jetzt kommt noch mal was ganz Wichtiges. Du trägst nicht die volle Verantwortung für Kommunikation. Es wird manchmal so verpackt, du hast immer Verantwortung für das, was du sagst und so weiter und so fort. Ja, du hast Verantwortung, was du sagst. Und du trägst die Verantwortung circa 50%. Weil was die andere Person draus macht, das hast du nämlich eben auch schon ganz toll angesprochen. Das liegt gar nicht so richtig in unserer Hand. Weil wenn ich dich in unserem Gespräch missverstehen möchte oder jetzt in unserem Interview, ich werde irgendwas finden. Ich kann irgendwas reininterpretieren und dir die Worte im Mund umdrehen. Das ist ganz gemein. Ich werde aber auch immer was finden, wo ich andocken kann, wo ich kooperieren kann. Und so geht es dir als Hörerin oder Hörer dieser Folge auch. Du wirst immer was finden, wo du sagst, ey, das finde ich total toll. Und du wirst auch immer was finden, wenn du suchst, das du richtig doof findest. Und wir können, manche haben das Ziel, so zu kommunizieren, dass sie immer richtig verstanden werden. Und das ist ein Ziel, das kannst du niemals erreichen. Wir sind immer zu 50% auf unseren Gegenüber angewiesen, der auch ein bisschen kooperieren möchte. Darauf, ne, das ist ein bisschen befriedigend an Kommunikation. Und gleichzeitig ist das auch die Wahrheit, wenn wir über Kommunikation reden.
Es ist die Wahrheit und letztlich ist es aber auch die Wahrheit über die Welt, weil
Ja.
man wird unglücklich, wenn man das Perfekte sucht. Und da gilt letztlich genauso die 80-20-Regel. Da darf man auch ein bisschen Gelassenheit und Großzügigkeit sich selbst gegenüber entwickeln, so, zu sagen, okay, die preise ich mal ein, die letzten 20%, die werde ich nicht hinbekommen. Und so ein bisschen Verschnitt ist immer. Und dann kann ich ja auch hinterher nochmal reparieren und kann so ein Reparaturgespräch im Zweifel führen und sagen, hab mir nochmal gerade Gedanken gemacht oder wie war das für dich? Hast du das womöglich irgendwie falsch aufgefasst? Ich habe dann auch oft schon erlebt, nö, nö, ich habe mir viel zu viel Gedanken gemacht. Aber wenn es in mir rumort, bin mir nicht sicher, dann kann ich es ja mal ansprechen. Es kann natürlich dann auch in so ein Kippen von toxischer Positivität gehen. Und deshalb würde ich gerne das, bevor wir dann so zum Abschluss kommen, nochmal mit dir austauschen, weil das ist ja auch etwas, was immer wieder angesprochen wird. Das stört mich irgendwie. Ich soll hier alles irgendwie so rosarot sehen. Nein. Und du überzeugst uns vom Gegenteil. Was verbirgt sich dahinter und wie können wir denn hier heilsamer Sprache wählen?
Also toxische Positivität bedeutet letztendlich übertrieben positiv zu sein. Also, ach, du musst nur positiv denken, dann wird alles in Ordnung. Oder auch, das driftet manchmal auch in der Kommunikation langsam so rüber, dass man das alles ganz nett und ganz toll sagen muss. Ich finde, es ist wichtig, dass wir es respektvoll sagen und man kann auch eine ganz liebevolle Klarheit haben. Bloß, wenn wir Dinge zu dolle verpacken, kommt die Botschaft manchmal nicht an. Auch toxische Positivität wird häufig genutzt, wenn Menschen überfordert sind, zum Beispiel mit Emotionen, aber auch mit Diagnosen zum Beispiel. Das habe ich im Gesundheitswesen viel erlebt. Es ist natürlich auch eine wahnsinnig anspruchsvolle Situation. Und wir sagen es ja manchmal, auch wenn wir es anderen erzählen über die Situation, oh, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Super, sag das. Boah, ich bin gerade emotional so betroffen. Das habe ich auf der Intensivstation oft erlebt. Wenn Menschen da, das ist ja wahnsinnig überfordernd einfach auch. Und da mit so einer Diagnose umzugehen. Es hilft nicht, hey, Kopf hoch und das wird alles wieder. Und mir ist wichtig, die Leute meinen es total gut. Die wollen ja wieder niemanden schaden. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und wir wollen häufig aus unserer eigenen Überforderung mit diesen Emotionen jetzt was ganz Tolles sagen, was den Menschen aufbaut, was den Menschen gut tut. Und da schießen wir manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus, weil wir manchmal Emotionen damit negieren. Das machen wir auch, um uns zu schützen. Ich möchte es gar nicht hören. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich mit dieser Traurigkeit kann ich gar nicht umgehen. Und dann kommen manchmal so Sätze wie, jemand weint und Menschen sagen, du musst nicht weinen.
Ja.
Oder du musst nicht traurig sein. Derjenige ist ja schon traurig.
Was wir ja oft so vergessen, dass ja ein wichtiger Teil von Kommunikation auch das Nachdenken ist und das Überlegen ist. Und das versagen wir uns ja oft. Also wenn ich jetzt so für mich alleine bin, dann kann ich mir ja unheimlich gut Gedanken machen. Was sage ich denn, wenn die Lisa jetzt das sagt? Und dann sage ich vielleicht das und dann kann ja der Gesprächsfluss so sein. Und wenn ich jetzt hier so in dem Gespräch bin, das merke ich auch immer in so einem Podcast, dass ich auch immer so einen Druck fühle. Hoffentlich habe ich jetzt gleich eine gute Idee. Hoffentlich kann ich gleich die nächste gute Frage stellen. Hoffentlich fällt mir eine gute Antwort ein oder so. Und das wird natürlich jetzt im Zeitablauf besser. Ich bin ja nun auch schon mittlerweile ein bisschen länger dabei, nicht so lang wie du. Du bist totaler Profi, machst das schon wahnsinnig lange, schon mehrere Jahre. Ja, und da habe ich mir so beim Zuhören gerade gedacht, so blöd, ne? Weil ein wichtiger Teil der Kommunikation ist ja das Überlegen. Was will ich denn
Total.
überhaupt?
Und
Nach
da
innen
sprichst du
hören
mir
und
wirklich
so.
aus der Seele.
Ja.
Kommunikation ist das beste Achtsamkeitstraining, was du bekommen kannst.
Ja.
Weil wie oft, wenn wir ehrlich zueinander sind, hören wir zu, so halb und überlegen schon, okay, was kann ich jetzt sagen, was kann ich jetzt fragen und so weiter. Und das ist ein ganz normaler Impuls vom Gehirn. Und sich immer wieder bewusst zu machen, nee, ich bleib jetzt mal bei dem anderen und sich die Zeit zu nehmen, weil es ist alles so hektisch und dann auch unsere Kommunikation und wie toll, was für ein tolles Gefühl gibt das auch, wenn jemand sagt, gib mir noch mal eine Sekunde. Ich denke da noch mal kurz drüber nach. Oder ich sortiere gerade kurz mal meine Gedanken. Weil dadurch fühlen sich Leute auch dolle gesehen. Da nimmt das
Total.
jemand richtig ernst.
Ja,
Ne? Und
ja.
wir sind so geprägt vom Schulsystem auch, immer schnell die richtigen Antworten zu geben. Also wer sich als erstes meldet, das Kind bekommt sofort ein Lob. Boah, du bist so schnell. Und dann die richtige Antwort zu geben. Und das, wenn wir das jahrelang von klein auf so trainieren, schnell die richtige Antwort zu geben, weil wer sich als erstes meldet, wird ja oft auch als erstes drangenommen. Und gerade für Kinder ist das ja auch wichtig, dann gesehen zu werden und ein positives Feedback zu bekommen. Zack, Dopaminausschüttung, das habe ich gut gemacht. Ich habe das richtig gesagt. Und das ist natürlich ein enormer Stress. Und wenn wir so groß werden, sind wir die ganze Zeit darauf gepolt, du hast es gerade ganz hervorragend gesagt, jetzt in so einer schwierigen Situation muss ich was Richtiges sagen. Was in aller Welt ist denn jetzt das Richtige in so einer Situation? Und wann kommen wir dahin, das zu sagen, was wir fühlen oder auch sich wirklich, wie oft ich auch an Betten stand oder neben Angehörigen stand und auch gesagt hat, das macht mich richtig betroffen. Und ich weiß gerade gar nicht, was hier die richtigen Worte sein können in dieser Situation. Das, was ich Ihnen sagen kann, ist, wenn Sie darüber sprechen möchten, dann höre ich Ihnen gern zu.
Ja,
Das ist das
schön.
Einzige, was ich gerade sagen kann, weil ich finde keine tröstenden Worte für die Schicksalsschläge, die ich da gesehen habe. Und es würde dem gar nicht gerecht werden, da irgendwas Halbherziges zu sagen, weil ich sehe die Betroffenheit der Menschen und das macht was mit mir. Und das ist das, was ich gerade aus mir heraus sagen kann. Aber wenn ich jetzt sage, ach, die Trauer geht vorüber, was ist das denn? Das ist
Ja,
gar nicht entsprechend.
das ist schon geradezu übergriffig, weil man sich dann ein Urteil anmaßt, ne? Ich habe noch so gedacht, gerade bei so einer Situation, und da sind wir jetzt so gar nicht, weil du hast ja auch ganz bewusst das Wort Medizin genannt und nicht Kommunikationsmedizin, haben wir ja den ganzen Teil paraverbal, nonverbal ein bisschen ausgespart. Vielleicht ist es ein zweites Buch, weil natürlich in solchen Momenten vielleicht auch eine aufgelegte Hand, wobei da muss man auch aufpassen, ist es womöglich übergriffig, muss man sich vorher erkundigen, ist es für dich in Ordnung, darf ich dich in den Arm nehmen? Ich hatte auch letztens mal eine Situation, wo im Coaching ganz doll geweint wurde. Da war ich dann auch ein bisschen unsicher, kannte die Person noch nicht und habe mir schon gedacht, ich müsste mindestens fragen, darf ich dich in den Arm nehmen? Das darf man ja auch nicht einfach so machen. Und ist das jetzt das, was die Person wirklich gerade braucht oder zieht es die noch tiefer rein? Aber das ist natürlich etwas, was vielleicht dann auch an die Stelle von Worten treten kann oder auch vielleicht einfach Gesten, vielleicht auch einfach irgendwie so das Ausbreiten von Händen oder irgendeine Geste, die eine Offenheit zeigt, die nonverbal zum Ausdruck bringt oder natürlich auch paraverbal, indem ich eine andere Stimme wähle, langsamer spreche, ruhiger spreche, sanfter spreche, also mit diesen ganzen Instrumenten arbeiten kann. Aber ich glaube, das würde jetzt schon nach einer nächsten Folge schreien. Und ich habe mir nämlich jetzt gedacht, ich würde zum Schluss gerne so mal dich mit drei Dingen konfrontieren, so eine knappe, knackige Abschlussrunde und mal so ein bisschen hören, was bei dir so als erstes in den Sinn kommt. Und zwar als
Bin
erstes,
neugierig.
no pressure, es kann auch die Antwort sein, ich mache mir einen kurzen Moment Gedanken dazu. Haben wir jetzt rausgefunden, ne? Ein Satz, den du heute nicht mehr sagst.
Satz sehen. Das muss aber.
Ein Satz, den du dir selbst heute häufiger sagst.
Ich mache das schon.
Okay. Und ein Satz, den du jeder Hörerin, jedem Hörer mit auf den Weg geben möchtest.
Ich mache das schon.
Ich mache das schon. Herrlich.
Oder du
Ich habe
machst
ja
das
einfach
schon, ne?
machen.
Aber so, ja, einfach
Ja,
machen ist auch schön, ja.
ich mache das schon. Ja, schön. Es hat so eine Nonchalance, es ist so eine Unaufgeregtheit.
Ja, so dieses
Und du
Zutrauen
sagst ja auch
zu
nicht,
haben.
ich mach das auch nicht, ich mache das schon perfekt, sagst du ja
Nö,
nicht.
ich mach das
Du
schon.
machst es,
Ja, ich mach das
ja.
schon. Also so, das bedeutet für mich, die Zuversicht zu haben. Also ich mach das schon irgendwie. Und wenn die Situation kommt, weil ich dazu geneigt habe, mich in Dinge so wahnsinnig reinzusteigen, und was ist, wenn? Und dann das. Und wie mache ich das? Und dieses Zutrauen zu haben. Und wenn das soweit ist, ich mach das schon. Mir fällt was ein. So,
Ja,
irgendwie wird
genau.
das schon.
Ja.
Akzeptieren, was ich jetzt noch nicht beeinflussen kann, da so ein bisschen den stoischen Gedanken dahinter zu
Den
haben.
dabei zu haben und gleichzeitig nicht in eine toxische Positivität zu
Nö.
verfallen. Es ist eine
Ja.
Gratwanderung. Ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Was sind denn so deine
Vielen
nächsten Schritte?
Dank.
Ich habe da was von koreanischer Übersetzung auf LinkedIn gesehen. Eroberst du den internationalen Markt? Wie ist es dazu gekommen und wie geht's weiter? Gehst du jetzt in den arabischen Markt?
Also genau, dieses Jahr ist mein Buch auch in der koreanischen Übersetzung erschienen. Das ist eine ganz lustige Geschichte, weil ich es selbst doch nicht so richtig greifen kann. Letztes Jahr hat der Verlag eine Anfrage von einem koreanischen Verlag bekommen, ob sie die Übersetzungslizenz kaufen könnten von meinem Buch Wortmedizin. Also bisher gibt es immer noch viele Fragezeichen. Wie kommen die darauf? Also ich freue mich natürlich. Ich werde natürlich oft gefragt, habe ich mir das jetzt ausgesucht? Nee, das wurde angefragt. Und wie das alles, mich würde das auch wahnsinnig interessieren. Ich versuche auch gerade immer noch an Informationen zu kommen, wie sie auf dieses Buch aufmerksam geworden sind. Und ja, es ist jetzt in Koreanisch erschienen. Und ich bin gespannt, welche Länder und welche Sprachen vielleicht noch an Übersetzungen interessiert sind.
Ich würde sagen, das ist ein Appell an unsere Zuhörenden. Vielleicht hat ja jemand koreanische Wurzeln gehabt und hat sich gedacht, ach, das dürften die in Korea auch mal wissen. Und nehmen wir ja mal an,
Ja.
du meinst Südkorea, nach Nordkorea wird es dann vielleicht doch nicht hinkommen. Ne? Das wäre noch eine
Nee,
andere
wahrscheinlich
Geschichte.
nicht.
Aber
Nee.
ich stelle mir natürlich dann diesen interkulturellen Switch nochmal als herausfordernd vor, ne? Weil das natürlich nochmal ganz andere
Ja.
Gesetzmäßigkeiten da gibt und zu beachten gibt. Aber das heißt, das ist jetzt weniger aus so einer Strategie entstanden, sondern mehr so ein Zufallsprodukt. Du hast dich darüber gefreut,
Ja.
hast hoffentlich ein Buch
Ja.
bekommen. Hast du das bekommen? Ein
Noch
Exemplar noch
nicht,
nicht.
aber es ist auf dem Weg zu
Ah ja, es hat ja auch einen
mir.
längeren Weg. Ja, und was sind sonst so deine Wünsche, die du dir selbst noch vielleicht 2026 erfüllen möchtest? Was sind so Schwerpunkte deiner Arbeit?
Also, ich wünsche mir einfach noch mehr Menschen zu erreichen. Und ich bin nach wie vor all die Jahre immer noch in der Aufklärung, dass das auch wirklich ernst genommen wird. Also, ich merke immer wieder, dass es manchmal so abgetan wird. Auch das Thema gesunde Kommunikation teilweise so ein bisschen aus der esoterischen Ecke nochmal rauszuholen, da diesen Wissenschaftsaspekt noch klarer darzustellen und es auch abzugrenzen von den Modellen. Also, wie gesagt, alles hat seine Berechtigung und gleichzeitig ist mir doch die Unterscheidung wichtig, um da Klarheit zu schaffen. Und mir geht es darum, natürlich die Termine, die ich dieses Jahr noch habe, die Unternehmen, die ich besuchen darf, da ja, tolle Ergebnisse gemeinsam zu erzielen. Und gerade gegen Jahresende freue ich mich immer sehr, mit allen Teams so zurückzuschauen. Ne, was haben wir denn so geschafft? Wie hat sich die Kommunikation entwickelt? Das finde ich immer, sind so ganz, ganz, ganz tolle Momente. Ansonsten steht ganz oben auf der Agenda: genießen, was jetzt da ist.
Das finde ich eine sehr schöne Sache, eine Konsolidierung und jetzt auch da mit deinem Werkzeugkoffer zu arbeiten und auch mit Teams zusammenzuarbeiten. Und das nochmal so zum Abschluss, wir haben das vorhin so ein bisschen abgeklemmt, finde ich nochmal einen wichtigen Gedanken, dass wir da diese Einseitigkeit der Belastung von den Schultern der Führungskräften wegnehmen und es wirklich ins Team hineintragen. Und gerade wenn wir auch über laterale Führung sprechen und Shared Leadership und so weiter, müssen wir es natürlich dort dann auch schon mal demokratisieren. drin. Und da wirklich auch alle, die da zuhören, das müssen nicht Führungskräfte sein, man kann einfach mal Impulse reingeben, nicht mit der Erwartung, dass das dann 1:1 umgesetzt wird, aber steht da Tropfen, hüllt den Stein, und dann denken wir immer an deinen schönen Satz, ich mach das mal, ne? War das, glaube ich? Ich mach das mal?
Oder ja, genau, ich mach das schon.
Ich mach das schon, ich mach das schon. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also Kommunikation ist keine Einbahnstraße, der eine spricht, der andere hört zu, und dann überlegt man sich was und dann gibt es wieder in die andere Richtung. Und so einfach da ergebnisoffen mal mit so einem Impuls in das Teammeeting zu gehen, warum auch nicht, ne? Das nehme ich
ja,
jetzt nochmal
mit. Idee. Ja. Ja, und das habe ich tatsächlich bei vielen Mitarbeitern, die da das mal reinbringen, oder wenn sie Dinge im Newsletter lesen oder bei LinkedIn, dass sie sagen, oh, das habe ich neulich gelesen. Und ich merke einfach auch, was das für einen großen Unterschied macht, wenn Mitarbeitende gut in der Lage sind, Dinge gut zu kommunizieren. Mhm. Sie fühlen sich ganz, ganz anders, und auch Führungskräfte können es ganz anders annehmen.
Ja, natürlich. Ja, und ich meine, ich sage auch immer, die individuelle Sicherheit ist natürlich auch eine gute Voraussetzung, um eine Sicherheit im Team zu erleben. Und ich kann nicht komplett selbst verunsichert mit mir selbst sein und erwarten, dann muss ich das automatisch ohne irgendein Dazutun im Team einstellen. Also da ist auch wirklich jede Person selbst gefragt.
Ja, Teamklima wird immer zusammengeschaffen. Wir sprechen ja von emotionaler Ansteckung. Wir stecken uns die ganze Zeit an und wir dürfen entscheiden, mit welchen Emotionen. Ob wir meckern, so, damit kann man sich super gut anstecken, oder mit Ideen, Lösungen und Inspiration. Begeisterung ist sehr ansteckend.
Sehr gutes Schlusswort. Danach kann nichts mehr kommen. Du hast uns auf jeden Fall emotional sehr positiv aufgeladen, angesteckt und überhaupt. Ich bin sehr froh, dass du in meinen Podcast gekommen bist und meinen Zuhörenden deine Botschaften verkünden konntest. Ansonsten werde ich alle Kontaktdaten zu dir und auch das Buch in den Shownotes verlinken. Herzlichen Dank fürs Hiersein.
Ich danke dir von Herzen für das wirklich tolle Gespräch.